Mein Thema ist heute: Gott sorgt für mich, wie die Susanne ja schon gesagt hat. Als zentrale Bibelstelle ist der 1. Petrus 5, Verse 5 bis 11. Das steht auch unten drunter. Ich habe alle Bibelstellen versucht. Vielleicht kommt eine zwischendrin, die mir einfällt, aber ansonsten sind alle eigentlich in der PowerPoint drin. Das heißt, ihr könnt die einfach mitlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne eure Bibeln verwenden, wenn ihr eine dabei habt. Ich habe die Schlachter-Übersetzung gewählt, weil ich einfach gut mit der Schlachter arbeiten kann. Deswegen wundert euch nicht, wenn das sich ein bisschen vielleicht von eurer Übersetzung unterscheidet. Lasst uns den 1. Petrus 5, Verse 5 bis 11 mal zusammen lesen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oh, eine Bibelstelle, da steht viel drin. Ich weiß, also 1. Petrus hat es geschrieben, circa 94 nach Christus. Diese Zeit war eine Zeit der Erweckung, aber auch eine Zeit, in der viele Christen gelitten haben. Heute leiden immer noch viele Christen und ich will einfach euch dieses Bewusstsein schärfen, dass Petrus, wenn er davon schreibt, dass der Teufel umhergeht, dass er brüllt wie ein Löwe, und wenn er hier von Leiden spricht, weiß er, was damit gemeint ist. Also er hat Leiden durchgemacht, die Christen wurden damals verfolgt, obwohl es auch eine Erweckung gab, aber trotzdem wurden die Christen verfolgt und ins Gefängnis geworfen und getötet. Einfach nur für euch jetzt so ein bisschen, dass ihr versteht, dass Petrus, wenn er was schreibt, dass er da auch, Gott hat ihn gebraucht und Gott hat ihm auch den Verstand gegeben, dass er da nicht nur einfach von Herzen schreibt, sondern Gott hat es tatsächlich durch Petrus in der Bibel, in die Bibel einfach mit hineinfließen lassen. Der erste Punkt ist, da können wir gleich zur nächsten Folie gehen: Wer ist Herr über meine Sorgen? Das Bild ist ganz süß. Wer ist derjenige, der über deine Sorgen bestimmt? Vielleicht ist das eine blöde Frage. Ich weiß nicht, ob sich das jemand schon mal die Frage gestellt hat. Sorgen sind Dinge, die einfach unsere Gedanken beschäftigen. Ich mag das immer, wenn man so ein bisschen die Wörter auch definiert, was das bedeutet, weil ich studiere und im Studium lerne ich immer, das gleiche Wort kann für viele Leute was anderes bedeuten. Deswegen, was bedeutet das? Sorgen. Hast du dir schon mal Sorgen gemacht? Es kann sein, dass du dir vielleicht mal Sorgen um dich selbst gemacht hast, Sorgen um andere, Sorgen um vielleicht materielle Dinge, Sorgen, die vielleicht unberechtigt waren, Sorgen, die vielleicht berechtigt waren. Um wen sorgst du dich? Ich habe mal so ein paar Sachen aufgelistet, wo mir so als erstes eingefallen sind, so die großen Sorgen meines Lebens, ohne dass ich jetzt Mitleid brauche. Ich sorge mich um mich selbst, ganz klar, um Geld, um meinen Arbeitsplatz. Oh, ich habe Platz falsch geschrieben. Spalz, ja gut. Um Freunde sorge ich mich. Meine Familie, mit Familie ist auch nicht nur meine leibliche Familie gemeint, sondern auch meine Gemeindemitglieder, meine Brüder und Schwestern im Herrn. Um meine Wohnung, ich habe noch kein Haus, vielleicht um mein zukünftiges Haus, um mein Haustier, das heute zu Hause ist, um mein Aussehen, um meine Rente vielleicht, meine Gesundheit. In Vers 7 schreibt Petrus, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich finde es so ein, also ich weiß nicht, ob ihr diese Bibelstelle, hat die jemand von euch begriffen? Hat das jemand verstanden? Das sagt sich so leicht daher, aber ich glaube, das ist etwas sehr Abstraktes. Abstrakt bedeutet, dass es nicht greifbar ist. Ja, er spricht hier, also Petrus spricht hier von etwas Reellem, also etwas werfen. Ich meine, jeder kennt es von uns, das ist ein Tun. Du nimmst was in die Hand und schmeißt. So, das ist Werfen. Ja, du zielst, du visierst etwas an und schmeißt. So. Und jetzt sagt er aber, mach das mit deinen Sorgen. Hast du schon mal deine Sorgen in der Hand? Oder meint er jetzt, sollst du dein Geld schmeißen? Oder um was geht's da? Also, und ich finde, dass es eine nähere Betrachtung wert ist, weil seine Sorgen auf Gott werfen ist, wie gesagt, abstrakt. Und es passiert nur in deinem Kopf eigentlich. Und trotzdem spricht Gott hier von etwas, was du tun sollst, also körperlich tun sollst. Im Wörterbuch habe ich mal geguckt, was bedeutet denn Sorgen? Was steht da im Wörterbuch? Sich um jemandes oder etwas, also Wohlergehen, kümmern. Die Pflichten auf sich nehmen, die zur Erhaltung oder zum Gedeihen einer Sache erfüllt werden müssen. So. Das ist jetzt erstmal das, was im Wörterbuch steht. Das heißt, wenn du Kinder bekommst, dann nimmst du die Pflicht auf dich, dich um diese Kinder zu kümmern. Du willst, dass sie am Leben bleiben, vielleicht auch ein gutes Leben haben, dass sie gedeihen und dass sie vielleicht dann auch ihr eigenes Leben führen können irgendwann. So. Für alle, die keine Kinder haben, das ist egal, wir können das jetzt mit allem durchspielen, theoretisch, Arbeitsplatz, deine Arbeitsstelle. Du nimmst die Pflicht auf, deine Aufgaben so zu erfüllen, dass du das nach bestem Wissen und Gewissen so machst, dass dein Chef zufrieden ist, dass deine Kunden zufrieden sind, was auch immer. Ja, das können wir mit allem durchspielen. Du entwickelst dich vielleicht weiter in deiner Arbeit, also du kümmerst dich um deine Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwische mich bei einigen Punkten wieder, bei denen ich mir Sorgen mache. Und zwar, ich bin Studentin, jetzt als einfaches Beispiel, ich bin Studentin. So, ich habe nicht so viel Geld, das heißt, ich sorge mich viel während meinem Studium, ich habe mich noch nie so viel außerhalb meines Studiums um Geld gesorgt. Das ist, also, ich habe zu Hause gelebt, vor dem Studium, ich habe zu Hause gelebt, meine Mutter hat sich um mich gekümmert. Als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich immer Geld gehabt. Ich musste nie was meiner Mutter abgeben. Und das, was ich meiner Mutter abgegeben habe, hat sie für mich gespart. Ich hatte immer Geld. Als ich ein Auto brauchte, habe ich das Auto von meiner Mutter bekommen. Als ich Geld genug hatte, habe ich mir ein eigenes gekauft. Als ich geheiratet habe, bin ich ausgezogen, mit meinem Mann zusammengezogen. Und obwohl wir beide jetzt nicht die Top-Verdiener sind, aber zwei Gehälter ist viel Geld. Wir konnten uns die Wohnung leisten, von der wir geträumt haben. Wir konnten uns alles leisten. Ich musste mir nie Gedanken machen um Geld. Und dann kam das Studium. Und ich habe diese Entscheidung mit Gott zusammen getroffen. Er hat gesagt, ja, das ist jetzt dran. Und plötzlich fällt ein Gehalt weg. Und die Wohnung kostet immer noch so viel, wie sie vorher gekostet hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, Geld ist wichtig. Ich brauche Geld. Ohne Geld kann ich nicht überleben. Ohne Geld kann ich keine Miete zahlen. Und plötzlich ging das los. Und ich weiß noch, am Anfang vom Studium habe mir so viele Gedanken ums Geld gemacht, mehr wie ums Studium selbst. Das lief von allein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du auch an der Stelle, dass du sagst, ja, Geld ist was Wichtiges. Die Leute, die es haben wollen vielleicht immer mehr haben. Vielleicht sind die Wünsche auch dann größer. Und in der Bibel wird sehr viel von Geld gesprochen, dass du dich nicht ums Geld sorgen sollst, dass das Geld nicht wichtig ist, dass Gott wichtiger ist als das Geld. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt reich sein, um das Geld zu lieben. Weil, obwohl ich kein Geld hatte, haben sich meine ganzen Gedanken, alles, mein ganzes Leben hat sich ums Geld gedreht. Ist es falsch, sich Sorgen zu machen? Eine Frage Ich frage dich, ich will dich heute Morgen herausfordern, dass du selber mitdenkst, dass du dir vielleicht mal selber Gedanken machst, weil ich habe mir Gedanken gemacht und ich hoffe einfach, dass ihr euch auch heute Morgen Gedanken macht. Und dass Gott durch das, was ihr euch jetzt an Gedanken macht, dass Gott zu euch spricht und vielleicht auch euch zeigt, wo ihr falsch liegt oder vielleicht auch richtig liegt. Und dass Gott euch da einfach ermutigt und stärkt. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, sich Sorgen zu machen. Ich glaube, weil in der Bibel steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten oder ist gut. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, wenn wir uns Sorgen machen, weil ich glaube, dass es etwas auch mit Wichtigkeit zu tun hat. Du machst dir nur um die Dinge Sorgen, wo wichtig sind, um deine Kinder, um das Geld, um deine Existenz, ja, um deine Arbeit, die Dinge, die dir am Herzen liegen, die Dinge, wo du dein Herzblut auch reinsteckst, wo du viel Zeit reinsteckst, ja. Und diese Dinge, sich um diese Sorgen zu machen, finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, es ist nichts Schlechtes. Also, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich bin der Meinung, dass es gar nicht schlecht ist. Und trotzdem sagt Gott, wir sollen die Sorgen auf ihn werfen. Und wie so häufig, glaube ich, dass es Gott da einfach um dein Herz geht. Versteh mich da nicht falsch. Mit Herz meine ich nicht deine Gefühle, also wenn du verliebt bist oder traurig bist oder was auch immer, sondern ich meine, das Herz bezeichnet, in der Bibel, wenn von Herz gesprochen wird, ist ganz häufig gemeint der Sitz deiner Gedanken. Also nicht nur deine Gefühle, sondern dein ganzes Sein, dein Wollen, dein Wünschen, dein Vorstellen. Alles, was du bist, alles, was du kannst, alles, was du denkst und fühlst, das ist dein Herz. Ja, also auch deine Gedanken. Und in Vers 8 beschreibt Petrus, ich lese euch das vor, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und da bin ich über diese Worte gestolpert, seid nüchtern und wacht. Was bedeutet das denn? Seid nüchtern. Nüchtern setzt voraus, dass du dich nicht von deinen Gefühlen leiten lässt, dass du nicht in irgendwas hineingezogen wirst, wie so ein Sog, wie so, wenn du in Treibsand steckst, und dann wirst du einfach runtergezogen, du kannst nichts dagegen machen. Sondern nüchtern bedeutet, dass du einen Schritt zurücktrittst und dir eine Situation vielleicht auch mal anguckst. Dass du logisch vorgehst, dass du mit Verstand vielleicht bei einer Situation vorgehst. Andersrum, wenn du vielleicht gerade der Kopfmensch bist, der alles zerdenkt, bedeutet das vielleicht auch mal zurückzutreten und mal zu gucken, ist das alles so richtig, was ich denke? Vielleicht muss ich auch mal gucken, wie geht's mir dabei? Kennst du den Ausdruck, meine Sorgen bringen mich um den Verstand? Ich glaube, das ist so ein typisch deutscher Ausspruch. Meine Sorgen bringen mich um den Verstand. Und ich glaube, dass das dem Feind, dem Teufel, in die Karten spielt, wenn unsere Sorgen uns um den Verstand bringen. Wenn wir vor lauter Sorgen nicht mehr klar denken können, nicht mehr klar sehen können. Und Petrus ermutigt uns auch gleichzeitig, weil er in Vers 9 sagt, wir sollen dem widerstehen, dass der Teufel uns wie ein brüllender Löwe versucht zu verschlingen, in dem Glauben und in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft. So, was sagt uns Petrus damit? Er sagt uns letztendlich nur das, dass er sagt, du bist nicht alleine. Nicht nur du machst dir Sorgen, sondern auch dein Nachbar und alle Christen hier auf dieser Welt machen sich Sorgen. Du bist nicht alleine. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, wenn Petrus schreibt, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe ist, und da betone ich wirklich dieses wie. Er ist kein brüllender Löwe. Er hat keine Macht mehr über uns. Er hat nicht die Kraft. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert und das passt eigentlich total gut, weil am Kreuz, als Jesus sich geopfert hat für uns, hat der Teufel seine Macht verloren. Dem brüllenden Löwen wurden die Zähne gezogen. So. Und jetzt ein Löwe ohne Zähne und Krallen. Wer hat noch Angst vor so einem Löwen? Ich glaube, dass wir uns daran erinnern können, wenn wir uns überlegen, wer ist der Herr über meine Sorgen? Wer hat dem Löwen die Zähne gezogen? Und ich glaube, dass es da bei Gott darum geht, dass dein Herz an der richtigen Stelle ist. Dass du dir keine Sorgen, du brauchst dir keine Sorgen machen, weil Gott für dich sorgt. Er soll Herr deiner Sorgen sein. In Kolosser 1, das habe ich, glaube ich, nicht dran, oder habe ich die Bibelstelle? Nein. In Kolosser 1, Vers 13 bis 14 steht, ich lese es euch einfach vor. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Der Teufel kann dir nichts anhaben. Lass uns mal zum zweiten Punkt kommen. Wenn wir jetzt uns fragen, wer ist Herr über meine Sorgen? Und wir jetzt festgestellt haben, Gott soll eigentlich Herr über meine Sorgen sein. Wie kann ich Gott meine Sorgen abgeben? Da steht ja, werft sie auf Gott. Okay. Wir haben ja festgestellt, dass Sorgen unsere Verpflichtungen, unsere bedeutet, dass wir eine Pflicht übernehmen. Also könnte es vielleicht heißen, dass wir unsere Pflichten und Verpflichtungen auf Gott übertragen. Dass wir sagen, okay, Kindererziehung, Gott ist derjenige, der meine Kinder erziehen soll. Durch mich natürlich, also verstehe mich da nicht falsch. Das heißt nicht, dass du dich zurücklegen sollst. Ich habe unser Pastor, der schon in Rente ist, Günther Kaub, vielleicht kennen ihn ein paar von euch, der hat mal in der Jugend eine Predigt gehalten, hat er gesagt, von 30 Jahren Gebet hat sich noch kein Acker umgegraben. So, das habe ich mir gemerkt. Und es ist wahr. Also du kannst dich nicht neben einen Acker stellen und beten, bitte, bitte, Herr, grab den Acker um. Das wird nicht passieren. Ja, genauso wie du dich beten kannst, Herr, bitte, bitte, erzieh meine Kinder und dann die Hände in den Schoß legst. Das funktioniert nicht bei Gott. Gott arbeitet so nicht. Er will dich gebrauchen für sein Reich. Ich glaube, dass es bedeutet, seine Gedanken mit Gott zu füllen. Und dass wir anfangen, Gott mehr zu vertrauen, als wir es jetzt tun. Vielleicht auch Gott mehr vertrauen als dir selbst. Frag dich mal, wem traust du mehr? Wenn du jetzt Geldprobleme hast, wem traust du mehr? Schaffst du das selber oder macht es Gott für dich? Wir sollen uns von Gott freimachen lassen. Ich komme noch auf die ganzen Begriffe zurück, weil das sind so abstrakte Sachen. Mach dich frei, ja. Wir sollen Gott in den Fokus rücken. Er soll der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Ich glaube, dass es eine Freiheit ist, wenn wir uns nicht mehr Sorgen machen müssen. Als ich Studentin war und kein Geld hatte, habe mir so viele Gedanken gemacht. Kann ich vielleicht noch einen Nebenjob annehmen? Geht nicht. Das Studium ist ein Vollzeitstudium. Ich kann nicht mehr arbeiten, als ich arbeite. Kann vielleicht der Petrus einen Nebenjob annehmen? Geht schon. Also mein Mann, das ist mein Mann, der Petrus, geht schon. Aber dann ist er, der ist ja jetzt schon kaputt von der Arbeit. Und soll ich ihm das wirklich zumuten? Haben wir noch weniger Zeit füreinander? Und dann ist da noch sein Dienst für Gott, der ja auch Zeit braucht. Was soll ich machen? Und wisst ihr was? Dieses ganze Sorgen machen, das war so umsonst. Also ich kann euch das wirklich sagen, das war so umsonst. Ich habe so viel Zeit verschwendet, wo ich was anderes hätte machen können. Weil im Endeffekt, also Gott hat einfach gewirkt. Ich habe niemandem erzählt, dass wir Geldprobleme haben. Weil das über Geld spricht man ja nicht. Gell? Also, vor allem, wenn man es nicht hat. Ich wollte nicht, dass ich irgendwie schlecht vor Freunden oder Leuten dastehe. Und meine Mutter hat mich extra gefragt, brauchst du Geld? Und ich habe gesagt, nein, Mama, ich komme allein zurecht. Ich bin erwachsen. Aber im Endeffekt war es nicht so. Ich bin nicht allein zurechtgekommen. Ja, und Gott ist so genial gewesen. Einen Tag kam mal ein Freund vorbei, der hat eingekauft, sagt, ah, wir kochen jetzt bei euch. Und ich, okay. Und dann blieb so viel von dem Einkauf noch übrig, obwohl wir nur ein Gericht machen wollten, dass ich nicht einkaufen brauchte. Und der Kühlschrank ist halt leer gewesen, so Mitte des Monats, noch 2 Wochen vor dir. Und Kühlschrank war leer. So plötzlich war er voll wieder. Es kamen Dinge irgendwie, also das war total komisch. Meine Schwester kam dann zu mir, hat gemeint, ah, Irena, ich schulde dir noch Geld. Und dann sag ich, was, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und auf einmal habe ich 50 Euro mehr. Und also es war tatsächlich so, dass wir dann am Ende des Monats sogar noch 20 Euro hatten. So von Mitte des Monats null bis Ende des Monats 2 Wochen versorgt und noch 20 Euro zu viel. So. Und ich war Gott so dankbar, weil ich habe dafür nichts gemacht. Ich habe mir nur lauter Sorgen gemacht und das hat mir nichts gebracht. Ja, und ich war Gott so dankbar. Und ich glaube, dass Gott uns durch so Situationen, wo wir vielleicht einen Mangel haben, auch was beibringen möchte. Er möchte uns helfen, dass wir lernen, uns ihm anzuvertrauen. Uns ihm mehr zu vertrauen, als wir uns selbst trauen. Ja? Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich das schaffen? Natürlich durch Übung, klar, wenn Gott uns immer wieder in Situationen bringt, wo wir gar nicht anders können. Aber ich habe so ein bisschen einen höheren Anspruch. Ich möchte das ja vorher schaffen, noch bevor ich irgendwie vielleicht in Problemsituationen gerate. Ich glaube, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ich glaube, der erste Schritt auch dazu, um tatsächlich was mit Gott zu reißen, was mit Gott zu bewegen, ist auch, dass wir uns eingestehen, dass wir alleine das nicht schaffen können. Wir brauchen Gott da. Ich habe ein Gedicht für euch mitgebracht und das ist eigentlich schon zum dritten Punkt auch, also du kannst den dritten Punkt jetzt anstrahlen. Demut ist der Schlüssel. Hört euch einfach das Gedicht an, das wird nicht angebeamt, lehnt euch zurück, macht die Augen zu. Ich fand das ganz cool, das ist ein Christ, den kennt man, glaube ich, auch gar nicht so. Justinus Kerner heißt er. Habe ich im Internet gefunden. Rühme dich auf dieser Welt, Mensch, nicht deines eigenen Lichts. Sonnen sind ob dich gestellt, gegen die dein Schein ein Nichts. Kannst hier hoffen, glauben nur, bitten, doch erzwingen nicht. Nicht verändert's die Natur, wenn ein Menschenherz zerbricht. Hoffe, dass durch Todesnacht Gott dich führt in Sonnen ein. Was er immer mit dir macht, du bist sein. Sei demütig wie das Blatt, das im Herbst vom Baume geht und das nie geklagt hat, dass es der Sturm verweht. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was Demut bedeutet? Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast. Sei demütig. Demütige dich vor Gott, vor deinen Mitmenschen. Ich habe mal im Internet geguckt, mache ich häufiger. Das kommt erst danach, nicht jetzt, das kommt danach erst. Ich habe im Internet geguckt, so. Ich weiß, das Internet ist nicht aller Weisheit letzter Schluss, aber es ist gut, sich mal ein bisschen so auseinanderzusetzen, auch was die Welt dazu sagt. Im Internet steht, dass Demut Bescheidenheit und Ergebenheit bedeutet. Es ist ein Substantiv, das sich zusammensetzt aus Mut. Und damit ist nicht dieses, also ich bin mutig gemeint, sondern Mut bedeutet Sinn, Gesinnung. Also etwas, was du vorhast zu tun. Einem älteren germanischen Wort für Diener und Bediensteter. Das heißt, wenn wir das zusammensetzen, bedeutet das die Gesinnung eines Gefolgsmannes oder Bediensteten. Und das dazugehörige Verb, demütigen, meint also jemanden auf den Status eines Dieners herabsetzen. Oder setz dich auf den Status eines Dieners herab. Das heißt, demütige dich. Und du bist ein Diener. Jetzt finde ich, das ist so ein bisschen hart. Also ich finde das schwierig. Und vor allem, da stand dann auch noch mit bei im Internet die Frage, ob Demut heutzutage überhaupt noch wichtig ist, da es ja keine tatsächlichen Obrigkeiten gibt. Also jetzt in Deutschland, es gibt keinen König, dem du dich unterordnen musst, vielleicht dem Staat mit seinen Gesetzen. Aber ist Demut tatsächlich noch eine Tugend, die wichtig ist? So, das stand da so drunter. Und dann habe ich überlegt. Ja, nein, keine Ahnung. Und dann habe ich geguckt, ich habe eine Studienbibel, kann ich jedem empfehlen, von Elberfelder. Und da stand, jetzt kann man das anbeamen. Da stand, ich habe das natürlich nicht aus der, also ich habe das jetzt aus der kyrillischen Schrift, jetzt übertragen in die deutsche Schreibweise. Deswegen wundert euch nicht. Es kommt aus dem Altgriechischen, Demut, und das heißt Tapeinophrosime. Und Tapeinos heißt sich demütigen, erniedrigen, niedermachen. Und Phren ist der Begriff für Denken, aber auch da wieder, das ist jetzt zu weit, wenn ich das erkläre, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr mich gern fragen nach dem Gottesdienst. Damit ist nicht nur deine Gedankenwelt jetzt, was du logisch denkst, gemeint, sondern tatsächlich auch deine Gefühle, deine Wertvorstellungen, alles, was praktisch in deinem Leben von entscheidendem Wert und Wichtigkeit ist. Und für den Sünder bedeutet es, dass er seine eigene Sündigkeit anerkennt. Also diejenigen, die Gott noch nicht kennen, sollen erkennen, dass sie Sünder sind. So, stellen wir erstmal dahin. Und für den, der Gott kennt, also für den Gerechten, das ist der Gerechte, bedeutet es, dass man die absolute Abhängigkeit gegenüber Gott, also ich bin absolut abhängig von Gott, dass man das erkennt und dass man alles von Gott erwartet, mit Betonung auf alles. Und es hat nichts mit Selbstverachtung zu tun, also es hat nichts damit zu tun, dass du bist weniger wert, du bist zu nichts nütze oder so, wie man das manchmal vielleicht denkt, sondern es geht um eine wahre Selbsteinschätzung gegenüber Gott. Wer bist du gegenüber Gott? Wenn die Bibel von Demut spricht, meint sie damit, wer ist Gott und wer bist du? Wo befindet sich Gott und wo befindest du dich? Ja, natürlich ist Gott unser Vater. Gott hat mehrere Rollen in der Bibel, ja, die beschrieben werden. Aber er ist halt nicht nur unser Vater, nicht nur unser Freund, sondern Gott ist allmächtig, er ist groß, er ist auch weiser als du, er ist stärker als wir. Und wie schon so dieser dritte Punkt heißt, ich glaube, dass Demut der Schlüssel ist. Vergesst nicht, unser Thema ist nicht Demut, sondern Gott sorgt für mich. So, was hat es jetzt mit den Sorgen, die wir uns machen, zu tun? Wenn wir erkennen, wenn wir wirklich demütig werden, wenn wir erkennen, dass Gott größer ist als wir, allmächtig ist, stärker ist als wir, besser in allen Bereichen ist als wir, dann können wir uns vielleicht auch anfangen, davon zu lösen, dass wir unsere Probleme und Sorgen alleine regeln können. Dann können wir vielleicht probieren, wenn wir Dinge haben, die uns beschäftigen, uns nicht mehr um diese Dinge zu drehen, sondern zu gucken, was sagt die Bibel? Was möchte Gott, dass ich tue? Vielleicht hat es in erster Linie gar nichts mit deinen Sorgen zu tun. Vielleicht ist es was anderes, was du machen sollst. Wir sprechen Gott das Recht zu, dass er uns über unsere Pflichten im Leben entscheiden darf. Das heißt, Gott entscheidet, welchen Arbeitsplatz du hast, welche Dinge du in deinem Leben für wichtig erachtest. Gott darf das entscheiden, nicht mehr du. Ja? Es gibt dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Leben ist eine Straße und also die Straße führt zum Ziel irgendwann, was auch immer dein Ziel sein mag in diesem Leben. Und du sitzt in diesem Auto und jetzt frag dich, wer darf dieses Auto fahren? Wer sitzt am Steuer und wer ist Beifahrer? Sitzt Gott am Steuer und lenkt dich, wohin er will, oder sitzt du als Beifahrer? Am Steuer und Gott als Beifahrer? Ich glaube, das ist was total Wichtiges. Und jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit Autofahren, aber es braucht Vertrauen als Beifahrer, bei jemandem mitzufahren. Ja? Und wenn dann, okay, wenn die Straße jetzt frei ist, total easy, ohne Sorgen, alles easy. Aber sobald mehr Verkehr ist, vielleicht eine Baustelle, vielleicht auch eine schwierige Straße, vielleicht ein Abhang neben der Straße, ja, also sobald die ersten Sorgen, Probleme kommen, ist es gar nicht so einfach, jemand anderem das Steuer zu überlassen. Weil du automatisch versuchst, in dieses Lenkrad einzugreifen. Und versuchst irgendwie, oh, jetzt waren wir aber ganz knapp am Rand, komm, lass uns mal nochmal zurückrudern. Frag dich, wer sitzt am Steuer von deinem Leben? Und ich glaube, dass, wenn wir demütig sind und sagen, Gott kann das besser als ich, Und ich bin Gott nicht egal. Es ist Gott nicht egal, was mit mir passiert. Und Gott kümmert sich um mich. Gott sorgt für mich. Dann dürfen wir auch, das ist eine Freiheit. Du darfst Beifahrer sein. Du darfst Gott vertrauen, dass er das schon richtig macht. Auch wenn es mal vielleicht knapp ist an manchen Stellen. Lass uns gemeinsam Matthäus 6, Verse 31 bis 34 lesen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Heiden sind Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht nachfolgen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Hast du vielleicht Sorgen, an denen du festhältst, wo du vielleicht sagst, ich will die aber behalten? Hast du vielleicht Dinge, wo du sagst, okay, ich überlasse Gott das Steuer, aber wenn es dann darum geht, dann fahre ich lieber selber. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du eine Last hast? Und ich glaube, wenn Petrus schreibt, dass alle Christen das betrifft, dann betrifft es tatsächlich alle. Nicht nur Christen, sondern auch Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bin schon eigentlich am Ende der Predigt. Ich hoffe, dass du dir so ein bisschen Gedanken machen konntest, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich habe so viele Dinge, wo mir Gott einfach gezeigt hat, wo ich gedacht habe, so mir fällt es wie Schuppen von den Augen, wo ich gedacht habe, klar, die Dinge, wo ich mich drum sorge. Und deswegen nochmal zu dem Punkt am Anfang. Es ist nicht falsch, dass du dir Sorgen machst. Sorgen sind gut, wenn es darum geht, dass du sie an Gott abgibst. Es ist gut, wenn du dir Gedanken machst, was mit deinen Kindern ist. Aber wenn du dir jetzt Gedanken machst und daran kaputt gehst und denkst, du musst es irgendwie schaffen, deine Kinder von etwas zu überzeugen oder du musst es irgendwie schaffen, deine Kinder in eine Richtung zu lenken, dann kann ich dir sagen, Gott kann das besser als du. Gott ist besser da drin als du. Deswegen hör da drauf, was Gott sagt. Und sich auf Gott ausrichten bedeutet auch, in seinem Wort zu lesen und seine Beziehung mit Gott aufzubauen. Und ich glaube, das ist wichtiger, deine Beziehung mit Gott zu pflegen, als die Gedanken, sich über die Sorgen zu machen. Wenn ich mir überlege, an wie vielen Stellen ich, wenn ich meine Gedanken weglassen würde und stattdessen in der Bibel lesen würde, ich glaube, ich hätte die Bibel schon 5-mal durchgelesen, ja, also nicht nur einfach so überflogen, sondern richtig gelesen. Und ich glaube, dass Gott da einen hohen Anspruch an uns stellt. Das ist etwas, was wirklich schwer ist. Aber er stellt diesen Anspruch mit Absicht so schwer, damit es nicht ohne ihn möglich ist. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam ins Gebet gehen. Ich möchte zum Abschluss beten und einfach für dich so ein paar Gedanken, dass du das mitnimmst jetzt, weil es reicht nicht aus, dass du jetzt heute Morgen sagst, ja, ich werfe jetzt alle Sorgen auf Gott, sondern das muss jeden Tag aufs Neue passieren. Das ist cool bei Gott. Das Beziehung bedeutet jeden Tag aufs Neue mit Gott in Verbindung treten. Wenn du noch nicht Gottes Kind bist, wenn du Gott noch nicht kennst, dann bedeutet das, dass du erkennst, dass Gott, er ist heilig. Heilig bedeutet, er ist was Besonderes. Er kann alles. Er ist total Liebe. Er ist total Verständnis. Ja? Alles, was du brauchst, findest du in ihm. Und du brauchst es, weil du bist nicht so wie er. Das bedeutet Sündigkeit anerkennen. Ich bin nicht wie Gott. Ich kann das nicht tun, was Gott macht. Wenn du jetzt Gott schon kennst und sagst, ja, bin schon mit Gott dabei, dann mach dir mal Gedanken, wer Gott ist für dich. Ist er nur der Vater? Gott ist nicht nur Vater. Er ist auch Vater, aber nicht nur. Ist Gott nur dein Freund? Jemand, mit dem du so locker abhängst? Ich glaube, dass man das mit Gott gut machen kann. Aber er ist nicht nur Freund. Gott ist allmächtig, sagt die Bibel. Er ist allwissend. Er ist herrlich, heilig, stark. Erkenne an, dass du vor Gott, er ist in allem besser als du. Egal, was dein bestes Talent ist, er ist in allem besser als du. Lasst uns gemeinsam beten. Danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der stärker ist als ich, der schlauer ist als ich, der mehr kann als ich. Danke, dass ich mich auf dich verlassen darf, dass ich mich ja als Beifahrer zurücklehnen darf, Herr. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du mich nicht als Diener ansiehst, sondern dass du mich als dein Kind betrachtest. Danke, dass du für mich da bist, auch wenn ich nicht immer zu dir komme, wenn ich Probleme habe. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen, jeder Einzelne hat seine Sorgen, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr die Sorgen tatsächlich auf dich werfen können, Herr. Dass wir unsere Sorgen nicht für uns behalten, sondern dass wir uns auf dich ausrichten, dass wir dich als Mittelpunkt in unser Leben stellen und dir vertrauen, dass du das Richtige machen wirst. Dass das, was in der Bibel steht, wichtiger ist als das, was ich selbst denke. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir Demut lernen. Und du siehst auch, wo wir vielleicht in eine falsche Richtung gehen. Und Herr, ich vertraue dir, dass du uns in die richtige Richtung bringst, Herr. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und ein liebender Vater und jemand, der ja uns geliebt hat, noch bevor wir überhaupt an dich geglaubt haben, bevor wir dir überhaupt nachgefolgt sind, Herr. Du bist so gütig und du bist so herrlich und danke, dass du dich für uns sorgst. Amen. Vielen Dank.